ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Wenn wir über Klima- und Umweltschutz sprechen, dann sind die Meere eines der Sorgenkinder auf unserem Planeten. Vermüllung, Ausbeutung des Meeresbodens durch den Menschen und ein Temperaturanstieg des Wassers, der das Wetter nachhaltig verändert.
Damit die Schäden in Grenzen gehalten und unsere Ozeane besser geschützt werden, gibt es in der aktuellen Bundesregierung einen Beauftragten für Meeresschutz. Das ist Sebastian Unger.
Wir sind bei ihm in Berlin zu Gast und sprechen über seine Arbeit und über die spannenden Zeiten in Berlin und deren Folgen. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3653. Moin, das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind heute zu Gast in Berlin bei Sebastian Unger. Sebastian Unger ist der Meeresbeauftragte der Bundesregierung. Schön, dass Sie im Hafenkonzert zu Gast sind. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr.
Sebastian Unger, wir müssen erstmal ein paar Regularien klären am Anfang, denn wir leben in einer total verrückten Zeit und wir müssen dieses Beauftragtenwesen erklären. Die Bundesregierung hat mehr als 30 Beauftragte in unterschiedlichen Bereichen und Sie sind das seit 2022. Angebunden an welches Ministerium?
Ich bin angebunden an das Bundesumweltministerium, aber Beauftragter für die Bundesregierung, für die Meere insgesamt.
Und wenn man die Situation im Moment sieht, wir zeichnen diese Sendung am Mittwoch der vergangenen Woche auf. Das heißt, wir haben eine Bundesregierung, die noch im Amt ist, aber auf Abruf, weil es Neuwahlen gibt Ende Februar des nächsten Jahres. Das heißt, das betrifft Sie auch direkt. Sie sind bis zum Ende dieser Legislaturperiode im Amte und dann?
Es betrifft die ganzen Ministerien, die sich mit Fachpolitiken beschäftigen, wie wir eben mit dem Meeresschutz im BMUV. Ich persönlich bin Meeresbeauftragter, berufen von der Bundesregierung als solche, aber ich leite auch Bundesumweltministerium, das ist ganz unabhängig davon, die Einheit, die hier für den Meeresschutz zuständig ist, eine sogenannte Unterabteilung. Das ist ein Team von hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen, die sich hier für den Meeresschutz einsetzen. Und das wird sich auch nicht ändern.
Wenn man über die Flure bei Ihnen läuft, dann sieht man viele junge Menschen. Ist diese Abteilung wirklich auch so jung und so dynamisch, wie das auf den ersten Blick wirkt?
Ja, das ist eine sehr dynamische, ich würde auch sagen, junge Abteilung. Wie gesagt, wir sind auch als Unterabteilung erst auch in dieser Legislatur gegründet worden. Aber sie setzt sich zusammen aus einer guten Mischung. Da sind einige sehr, sehr altgediente, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen dabei. Und eben auch viele, die sich wirklich stark jetzt erst seit kürzerer Zeit dafür einbringen.
Eine Woche nach dem Crash der Ampel, wie haben Sie diese Tage erlebt?
Das war schon sehr dramatisch. Ich denke, das ist uns allen so gegangen, was hier passiert ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Wahlen in den Vereinigten Staaten, wo wir vor größten Herausforderungen stehen werden, insgesamt global, insbesondere aber auch bei der Umwelt- und Klimapolitik. Und gerade hier hätten wir uns sicherlich alle gewünscht, dass wir eine starke, schlagkräftige Bundesregierung in dieser kritischen Phase haben.
Was bedeutet Ihrer Meinung nach diese Entscheidung in den USA? Eine republikanische Wende, eine Wende rückwärts, heißt das auch weniger Meeresschutz? Weil ohne die USA geht es ja auch nicht.
Ja, also es wird, da gibt es keine Zweifel mit zu rechnen sein, dass sich in vielen zentralen Politiken, sei es beim Klimaschutz, beim Schutz der Biodiversität, aber auch beim Meeresschutz viel ändern wird. Wir haben beim Meeresschutz die besondere Situation, dass der globale Vertrag, wenn man so will, die Verfassung, die Zusammenarbeit im Meeresschutz regelt, nämlich das Seerechtsübereinkommen, von den Vereinigten Staaten ohnehin noch nicht ratifiziert ist. Sie nehmen also permanent eine Sonderrolle ein. Das wird sicherlich sich jetzt noch mal stärker zeigen. Wir rechnen nicht damit, dass zum Beispiel das Hochseeschutzabkommen durch die Vereinigten Staaten jetzt noch ratifiziert wird. Da waren wir deutlich hoffnungsfroher mit der jetzt noch diensthabenden Regierung.
Über all das wollen wir natürlich in dieser Sendung noch sprechen, unter anderem über die UN-Klimakonferenz, die in diesen Tagen in Aserbaidschan stattfindet. Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf die Beauftragten der Bundesregierung. Nicht alle sind vom Fach, viele sind politisch eingesetzt, haben einen politischen Hintergrund. Wenn man sich mit Sebastian Unger beschäftigt und mal googelt, da findet man keinen parteipolitischen Hintergrund, aber man findet einen fachlichen Hintergrund. Sie sind Meeresbiologe. Gibt es irgendeine parteipolitische Anbindung?
Es ist so, dass ich natürlich sehr stark diese Regierung auch unterstütze. Es ist so, dass wir natürlich als Beauftragte unterschiedliche Hintergründe haben. Es gibt viele Beauftragte, die beispielsweise Bundestagsabgeordnete sind. Das bin ich nicht. Ich bin Leiter einer Unterabteilung. Die Aufgabe als Meeresbeauftragte, wenn man so will, die mache ich on top. Pro bono ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das ist eben meiner Aufgabe als Unterabteilungsleiter so verbunden. Und ja, das ist eine Riesenchance, zum einen diese koordinierende für die Bundesregierung insgesamt geltende Aufgabe zu verbinden mit meinen Tätigkeiten hier im Ministerium, wenn man so will, als Bediensteter in einer öffentlichen Verwaltung.
Warum haben Sie diese Richtung gewählt? Ich höre so ein bisschen Leidenschaft auch für die Meere raus. Was bedeuten die Meere für Sie?
Ja, ich bin im Grunde genommen seit frühester Kindheit wirklich fasziniert von den Meeren, aufgewachsen in Bremen. Mit meinen Eltern, mit meinem Bruder sind wir damals häufig im Hafen in Bremen gewesen. Da lagen damals noch wirklich viele Schiffe an der Kaimauer. Man konnte damals einfach da reinspazieren, sich diese Schiffe aus allen Ländern der Welt anschauen. Das hat schon immer eine große Faszination für mich ausgeübt. Dann natürlich die Meeresnatur vor der Haustür, das Wattenmeer. Wattwanderung nach Neuwerk und all sowas, das hat mich sehr stark geprägt und im Grunde genommen ist da schon sehr früh eine sehr, sehr große Faszination für die Meere, für die Natur, aber insgesamt bei mir entstanden, so dass ich dann ja den Weg eingeschlagen habe über einen Zwischenhalt eines Zivildienstes auf einer Nordseehallig, was dann nochmal wirklich viel, viel Motivation und Begeisterung für die Meere ausgelöst hat. Ja, und irgendwann findet man sich dann in einem Büro als Meeresbeauftragter mit Ihnen wieder.
Auf welcher Hallig waren Sie?
Ich war auf der Hallig Langeness, der, wie wir immer sagten, der größten und schönsten Hallig der Welt. Gut, etwas mehr als 100 Einwohner. Wir damals darunter drei Zivildienstleistende, die auf sich allein gestellt ein großes Meeresumweltzentrum dort geleitet haben, Seminare gemacht haben, naturkundliche Erfassung. Also wir haben Rastvögel gezählt, Wartvögel gezählt. Das war eine sehr beeindruckende Zeit, gut 15 Monate da draußen im Wattenmeer.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sebastian Unger ist zu Gast, beziehungsweise wir sitzen in seinem Büro mit dem Blick über weite Teile Berlins. Sebastian Unger, Sie haben gerade erzählt, wir haben darüber gesprochen, dass Sie Meeresbiologe sind. Immer schon ein Berufswunsch?
Ja, das war im Nachhinein, wirkt sowas natürlich immer sehr, sehr vielleicht zielgerichtet, aber es hat mich wirklich angetrieben, wirklich die Begeisterung für die Natur. Das ging wirklich von Schritt zu Schritt. Und ich glaube, damals zumindest, als ich Biologie dann angefangen habe zu studieren, hieß es, man wird Pharmabeauftragter oder Pharmareferent mit dieser Ausbildung. War für mich damals nicht so, aber das Studium hat unglaublich viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel Freude. Und ich glaube, das ist auch etwas, gerade für junge Menschen, die jetzt vor einer Berufsentscheidung stehen, dass man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen sollte. Was ist eigentlich das, wofür man selbst brennt? Was treibt einen an? Was interessiert einen? Und dass man sich dafür entscheidet und weniger für abstrakte Aussichten, für irgendwie erfolgsversprechende Karrieren. Das kann sich auch immer ganz, ganz schnell ändern.
In Ihrem Berufsleben hat ein Mann eine Rolle gespielt, der sich schon für Umweltschutz, für Klimaschutz eingesetzt hat, als das noch gar kein so ein großes Thema war. Das war Klaus Töpfer. Welche Rolle hat der in Ihrem Leben gespielt?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Es war tatsächlich so, dass ich als junger Schüler bereits erste Kontakte mit Klaus Töpfer hatte. Damals war er Bundesumweltminister und wir hatten dann in meiner Schule in der Nähe von Bremen damals einen Preis gewonnen für so eine größere Renaturierungsarbeit, die wir da geleistet hatten. Und er hatte uns besucht als junge Schüler und hatte einen sehr, sehr großen Eindruck da auch auf mich und auf uns gemacht. Wir hatten große Anforderungen an ihn, dass damals gab es Dünnsäureverklappungen, da ist man tatsächlich noch mit Schiffen rausgefahren in die Nordsee, hat solche giftigen Chemikalien einfach abgelassen. Da haben wir gegen demonstriert und uns dagegen eingesetzt. Und Klaus Töpfer hat das dann sehr schnell zurückgenommen. Damals gab es einen ersten Meeresschutzaktionsplan, den er schon veröffentlicht hatte und hat solche unmöglichen Praktiken damals beendet. Das hat tiefen Eindruck auf mich gemacht. Ich hab natürlich immer auch dann, wenn man sowas als junger Mensch einmal so einen Kontakt hat, auch mal so mitverfolgt. Und dann viel, viel später, nämlich dann im Jahr 2010, bin ich von ihm an das von Klaus Töpfer gegründete Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam geholt worden, um mit ihm gemeinsam dieses Institut aufzubauen und dort eben auch eine Abteilung für Meeresschutz einzurichten. Und ich habe dann ja 5 Jahre sehr, sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, was mich sehr geprägt hat und mich meiner Arbeit sehr stark beeinflusst hat.
War in seiner Zeit ein Visionär, ne?
Absolut, in vielerlei Hinsicht ein Visionär. Vieles, was damals in seiner Zeit auf den Weg gebracht worden ist, ich denke zum Beispiel an die Rio-Konvention, also an die Konvention über die biologische Vielfalt, das Klimaschutzabkommen, aber auch viele andere Dinge sind damals auf den Weg gebracht worden. Das waren ganz, ganz visionäre Schritte, die uns auch heute noch in der Umwelt- und Naturschutzpolitik tragen.
Wir haben es gesagt, seit 1. September 2022 sind Sie der Meeresbeauftragte der Bundesregierung. Wie läuft denn sowas? Ruft Sie da wer an und sagt, haben Sie nicht Lust? Wer hat Sie angerufen?
Ja, es ist natürlich schon so, dass man hier für diese Aufgabe, die ja mit der meiner Rolle als Unterabteilungsleiter verbunden ist, man muss sich da richtig drauf bewerben. Das ist ein Auswahlverfahren, was man bestehen muss. Es geht eben um eben auch die fachlichen Hintergründe. Aber es wurde natürlich auch gesehen, dass ich auch die nötige politische Erfahrung hatte aus meiner Zeit, insbesondere auch in dem Institut von Klaus Töpfer, wo wir sehr, sehr politiknah geforscht haben, gearbeitet haben. Ich bringe auch viel Erfahrung in internationaler Zusammenarbeit mit. Das waren sicherlich alles Punkte, die dabei geholfen haben, dass man gedacht hat, der Unger, der kann es machen.
Und was die Hauptaufgaben in diesem Job als Meeresbeauftragter sind, darüber sprechen wir gleich.
Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast bei Sebastian Unger, dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung. Wir sitzen in Berlin, weit im Binnenland. Trotzdem, das Meer ist Ihr Hauptthema. Können Sie uns vielleicht mal so einen kurzen Überblick geben? Was sind die Schwerpunkte der Arbeit eines Meeresbeauftragten?
Grundsätzlich geht es darum, dass wir die Zukunft der Meere sichern wollen. Der Zustand der Meeresumwelt, der ist leider wirklich nicht gut. Es gibt viele, viele Gründe dafür. Ein ganz zentraler Punkt ist die Klimakrise, die starke Auswirkungen auf den Zustand der Meere hat, aber eben auch die Übernutzung durch Fischerei, durch Einträge aus der Schifffahrt, durch die ganzen Auswirkungen des Artenschwundes, aber auch Einträge vom Land her, übermäßige Nährstoffeinträge, insbesondere in der Ostsee, die Plastikverschmutzung. Es sind also viele, viele Aspekte. Und das zeigt auch, vor welchen Herausforderungen wir im Meeresschutz stehen. Es gibt also keine einzelne Lösung sozusagen. Das ist die One-Million-Dollar-Lösung. Wenn wir das erreichen, dann geht es den Meeren besser. Sondern wir müssen an vielen Fronten uns gleichzeitig einsetzen. Und das tun wir hier bei uns im Ministerium.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, Ihr Blick richtet sich nicht nur auf die, ich sag mal, deutschen Meere, in Anführungszeichen, Nordsee und Ostsee?
Ganz genau. Wir haben hier natürlich bei uns vor der Haustür Nordsee und Ostsee erstmal im Visier. Aber wir sprechen eigentlich viel lieber von einem Ozean als von vielen Meeren oder Ozeanen. Das heißt, wir haben wirklich ein zusammenhängendes Ökosystem und wir können die Meere nur gemeinsam schützen. Das gilt zum einen bei uns erstmal regional in unseren Hausmeeren. In der Ostsee ist klar, müssen wir mit den Anrainern sehr eng zusammenarbeiten, gemeinsame Vereinbarungen schließen. Das gilt für die Nordsee und für den Nordostatlantik, aber dann auch einen ganzen Schritt weiter, auch auf den Weltmeeren. Und dort sind wir ebenfalls aktiv.
Inwieweit finden Sie denn international Gehör? Ich glaube, es ist ja immer in so Umweltfragen so, was man nicht sieht und was einen nicht direkt betrifft, das lässt man dann mal links liegen. Ich glaube, der globale Süden, der direkt von Meereserwärmung, Anstieg des Meeresspiegels betroffen ist, der hört da eher zu als zum Beispiel die USA.
Ich denke, dass wir im Meeresschutz trotz der schwierigen globalen Situation in letzter Zeit viel erreichen konnten. Wir haben erst im letzten Jahr ein globales Abkommen zum Schutz der Hohen See beschließen können. Das war wirklich ein, muss man sagen, historischer Erfolg. Nicht nur für den Meeresschutz insgesamt, sondern in diesen schwierigen politischen Zeiten ein so umfangreiches, auch rechtlich verbindliches Abkommen im Konsens mit der Weltgemeinschaft zu verabschieden. Das hat mich damals mit großer Zuversicht erfüllt. Und ich glaube, das kann auch beispielgebend sein für andere Bereiche in der Umwelt- und Klimapolitik. Wir haben andere Themen jetzt. Ich werde selbst auch unsere Ministerin begleiten zu den Verhandlungen des Abkommens gegen die Plastikvermüllung der Welt und insbesondere der Meere. Jetzt Ende des Monats, Anfang Dezember im südkoreanischen Busan. Und dort wollen wir ein ja auch sehr ambitioniertes globales Abkommen gegen die Plastikvermüllung durchverhandeln. Wir sind da hoffnungsvoll, dass das uns auch gelingen wird, dass wir hier jetzt den Abschluss in der fünften Verhandlungsrunde erzielen können.
Über Müll im Meer reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlich, aber ich will noch mal auf das Abkommen zum Schutz der Hohen See zurückkommen. Ja. Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass man sich doch einigen konnte? Und ich sag mal, wie weit ist das schon in der Umsetzung? Es bedarf ja immer bei solchen internationalen Verträgen der Ratifizierung durch verschiedene Staaten. Es muss eine Mindestanzahl da sein. Wie weit ist da jetzt der Stand?
Genau, es war ein unglaublich langer Verhandlungsprozess. Viele Hörerinnen und Hörer werden sagen, wow, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das alles so kompliziert sein muss. Wir haben über 10 Jahre dran verhandelt. Tatsächlich hat im Jahr 2001 der erste internationale Workshop überhaupt zu dieser Thematik, wie können wir die Natur auf der Hohen See schützen, das nochmal als Einschub, die Hohe See, das sind also all die Gebiete, die jenseits der nationalen Hoheitsgrenzen der Meere liegen. Das ist fast die Hälfte unseres Planeten tatsächlich. All diese Gebiete waren bisher ungeschützt. Und der erste Workshop dieser Art, der mal diese Frage gestellt hat, was können wir eigentlich machen? Wie können wir als Weltgemeinschaft Dinge wie zum Beispiel Meeresschutzgebiete dort draußen, Umweltverträglichkeitsprüfung, wie gehen wir mit den unglaublichen Reichtümern der genetischen Vielfalt dort draußen aus? Und der erste Workshop dazu hat im Jahr 2001 bei uns auf der wunderschönen Ostseeinsel Film stattgefunden, wo unser Bundesamt für Naturschutz eine Akademie und ein eigenes Zentrum hat. Und wir können sehen, von diesem Punkt 2001, das ist für mich so ein bisschen der Startpunkt, jetzt bis heute, also fast 20 Jahre hat man international erstmal diskutiert, dann ist man in verschiedenen Iterationen, in abgeschwächten Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen und dann irgendwann hat man sich geeinigt, jetzt fangen wir an, das richtig zu verhandeln, hat das durchgekriegt. Wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass gut 100 Staaten bereits unterzeichnet haben. Es geht darum, dass wir schnellstmöglich ratifizieren. 60 Staaten müssen das Abkommen ratifizieren. Wir sind hoffnungsfroh, dass das bis zum nächsten Sommer nämlich bei der UN-Ozeankonferenz, die in Nizza in Frankreich stattfinden wird, gelingen wird und dieses Abkommen dann auch in Kraft treten kann.
Gerade haben wir es angesprochen, der Müll im Meer. Da tut sich einiges auch in Verhandlungen, dass man dieses Problem richtig angeht. Aber wenn man bedenkt, dass in Asien oder im Südpazifik Plastikmüll gefunden wird, den wir Europäer ins Wasser geworfen haben, durch die Strömung da ankommt, oder wenn man an die großen Müllinseln, diese Strudel, die sich da bewegen, denkt, dann wird es einem Himmelangst. Kann man dieses Problem überhaupt noch in den Griff kriegen?
Sie haben völlig recht, das Problem ist gewaltig. Und einer Vorstellung, der ich hier gleich einmal vorbauen will, ist, dass es sich hier eigentlich um ein ausschließliches Meeresschutzproblem handelt, sondern es ist eben ein Problem, was allumfassend ist. Und eine Änderung wird wirklich weitgehende Transformation, also wirklich grundlegende Änderung in der Art und Weise verlangen, wie wir wirtschaften, wie wir Produkte herstellen, wie wir sie nutzen, wie wir später mit dem Müll umgehen. Und deswegen ist dieses Abkommen, was wir jetzt global verhandeln, auch kein Abkommen gegen den Meeresmüll, sondern um dieses Problem der Plastikvermüllung insgesamt zu adressieren. Wir müssen, und das tun wir auch in diesen Verhandlungen, also schauen, wie wird Plastik eigentlich hergestellt? Wie viel Plastik wird eigentlich hergestellt? Welche Stoffe sind da drin? Häufig sind sehr giftige Chemikalien zugesetzt. Die Frage ist, welche Produkte werden aus Plastik hergestellt? Wir sind ja sehr weit jetzt voran auch gekommen in Europa, beispielsweise beim Verbot von Einweggeschirr aus Plastik. All das sind Fragen, die auf den ersten Blick mit dem Meeresschutz nichts zu tun haben, aber natürlich dann in der Konsequenz landet dieser Müll im Meer. Es gibt Mikroplastik, der Abrieb von Autoreifen, das geht gerade durch die Presse. ist sehr, sehr groß. Es sind viele, viele Millionen Tonnen, die jährlich als Mikroplastik abgerieben werden. Man kann sagen, das Problem ist zu groß, wir können das nicht adressieren. Aber wenn wir sehen, dass gerade Mikroplastik sich quasi auf unserem Salat findet, im Leitungswasser, dass sich das auch bei uns im Körper anreichert mit möglichen Gesundheitsproblemen, dann ist eigentlich sehr, sehr deutlich, dass wir hier etwas ändern müssen. Das werden große Schritte sein, die hier notwendig sind. Aber ein Wegducken, ein Aufschieben kann nicht die Lösung sein. Und deswegen, glaube ich, sind wir hier auf einem sehr, sehr wichtigen und richtigen Pfad mit diesem Abkommen und auch vor allen Dingen auch mit Dingen, die wir in Europa, in der Europäischen Union und gerade hier in Deutschland auch beim Thema Plastikmüll verabschiedet haben.
Aber ich will nochmal zurückkommen auf das Thema, Sie sagen, wir müssen die gesamte Kette uns anschauen. Also von der Produktion, wo verwenden wir Plastik? Wenn man sich mal ein bisschen umschaut, auch nur in unseren Nachbarländern, dann ist es doch manchmal ganz banal so, dass da nach wie vor Müll ins Meer gekippt wird oder Klippen hinuntergekippt wird. Warum nicht erstmal wirklich diese ganz, ganz naheliegenden Probleme angehen, wo man doch durchaus schon einen großen Teil irgendwie damit eindämmen kann? Warum dauert das immer noch so lange?
Man muss wirklich an allen diesen Problemen gleichzeitig arbeiten. Es ist natürlich völlig klar, dass wir so den direkten Eintrag wirklich herunterfahren müssen. Das wird auch getan. Es gibt bereits auch auf verschiedenen Ebenen Aktionspläne, zum Beispiel in unseren Regionalmeeren. Nicht nur bei uns, aber auch im Mittelmeer und in anderen Regionalmeeren wurden solche Meeresmüllaktionspläne verabschiedet. Aber wir müssen auch gleichzeitig sehen, dass wir trotz aller Anstrengungen beim Recycling, trotz aller Anstrengungen, die sogenannte Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen, uns nicht aus dieser Plastikkrise heraus recyceln können, will ich es mal nennen. Weil die Prognosen des Zuwachses an der Produktion von Primärplastik, die sind einfach so gewaltig, dass wir hier wirklich auch den Punkt in den Griff kriegen müssen, dass wir nicht ein immer stärkeres Wachstum dieser Plastikproduktion akzeptieren können, weil dann werden wir das Problem tatsächlich nicht in den Griff kriegen können. Es ist nicht zuletzt auch ein Klimaproblem. All das sind natürlich Stoffe, die aus fossilen Materialien, aus Öl hergestellt werden. Auch hier sehen wir natürlich die deutliche Verbindung zwischen dem Thema Plastikmüll und der Klimakrise, in der wir stecken.
Es gibt immer mal wieder Startups, die Sachen entwickeln, die zum Beispiel diese Müllstrudel einsaugen mit Schiffen und dann verarbeiten oder die Ideen haben, wie man diese Plastikflaschen zu anderen Dingen verarbeitet. Haben Sie das im Blick? Arbeiten Sie mit denen auch zusammen? Weil am Ende wird es doch so sein, dass viele, viele unterschiedliche Ideen das Problem bekämpfen.
Genau, ich denke, ich bin auch ein großer Befürworter von vielen Ansätzen. Wir brauchen Innovation, wir brauchen kreative Lösungen. Es gibt da kein One-Size-Fits-All, wo man sagt, okay, das ist der einzige Pfad, den wir beschreiten können. Wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir nicht den Eindruck erwecken, man könne das Problem wieder aus den Meeren großflächig irgendwie rausholen. Es gibt natürlich immer wieder Ansätze, dass man versucht, beispielsweise ja durch irgendwelche Sammelschiffe Plastik wieder rauszuholen. Das hat durchaus auch, kann es sogar negative Folgen haben auf die Meeresumwelt, wenn man da großflächig Dinge entfernt. Da werden auch natürlich viele Organismen, Lebewesen möglicherweise auch mit rausgeholt. Es wird sehr, sehr intensiv sein, was den Energieverbrauch und so weiter angeht. Das heißt, es kann keine Lösung sein. Zum anderen auch keine Lösung, um das große Mikroplastikproblem zu adressieren, weil es ist ja so, dass Plastik zwar häufig aus dem Augen verschwindet, man sieht es nicht mehr, aber es ist halt klein zerbrochen in Mikropartikel. Auch das ist nicht durch irgendwelche technischen Lösungen dann mehr zu adressieren.
Sebastian Unger, Sie haben vorhin die EU angesprochen. Wie einfach oder wie schwierig ist da eine Arbeit in Sachen Klima- und Meeresschutz? Denn es gibt unterschiedliche Nationalregierungen mit unterschiedlichen Interessen und mit unterschiedlicher Bereitschaft, die Themen Klimaschutz, Meeresschutz zu bearbeiten. Wie geht das da?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Themen, die tatsächlich für die EU, wo wir so gemeinsam sehr, sehr viel Gewicht in die Schale bringen. Wir sehen das beim Thema Hochseeschutz. Wir sprachen schon dort drüber. Wir haben beim Hochseeschutz nicht als Deutschland alleine verhandelt, sondern als EU. Wir waren also ein Staatenblock, der gemeinsam in die Verhandlung gegangen ist. Das ist dann in den Vorbereitungen solcher Verhandlungsprozesse häufig sehr, sehr intensiv, weil wir uns natürlich erstmal zwischen uns Mitgliedstaaten darüber abstimmen müssen, welche Position vertreten wir eigentlich in den Verhandlungen. Da gibt es viele Vorbereitungsrunden, man entwickelt bestimmte Strategiepapiere, das sind die Linien, die wir vertreten. Da muss man sich vor Ort dann häufig ad hoc anpassen und sagen, wie gehen wir jetzt damit um, dass andere Staaten was anderes fordern. All das verlangt dann auch Flexibilität und viel, viel guten Willen. Es bringt allerdings natürlich sehr, sehr viel Gewicht in die Schale, wenn wir sagen, dass nicht nur ein Land, sondern gleich die ganze EU einen Vorschlag in die eine oder die andere Richtung schieben will.
Was ist da schwieriger, die EU auf eine Linie zu bringen oder dann eben in Zukunft dann geschlossen auch international aufzutreten?
Das ist sehr themenabhängig und wir haben da natürlich auch nicht als Deutschland immer ein sehr, sehr rühmliches Blatt. Wir haben auch natürlich in einigen Prozessen auch in letzter Minute mal unsere Meinung verändert. Ich spreche jetzt hier nicht vom Meeresthema, sondern von anderen Politikbereichen. Das ist ja auch sehr breit in den Medien gebracht worden. Es ist wichtig in der EU, dass man sich natürlich dann an Positionen auch daran hält, dass man sie dann gemeinsam vertreten kann. Wenn man das erreicht hat, dann ist man sehr, sehr schlagkräftig. Und es ist natürlich auch so, gerade in Verhandlungsprozessen häufig so, dass unsere Partnerländer in der EU häufig eigenständige bilaterale Beziehungen zu bestimmten Ländergruppen haben. Das heißt, als Team bestehen aus Franzosen, aus Spaniern, Italienern, Deutschen, Holländern, da ist man auch kulturell sehr gut aufgestellt und hat mit sehr, sehr viel Kontakten in die Welt, um auch gerade bei solchen globalen Verhandlungsprozessen jetzt wie beim Thema Plastikmüll, wie beim Thema Hochseeschutz gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Und da tun sich die Länder mit Meereszugang zusammen gegen die anderen, die vielleicht das Thema nicht so ernst nehmen, weil sie mitten in Europa liegen und das Thema gar nicht so sehen? Oder wie läuft das?
Nee, gegen kann man nicht sagen, aber es ist schon tendenziell so, dass die Binnenländer häufig nicht ganz so ein großes Interesse haben. Es ist klar, dass es sehr, sehr aufwendig ist bei Verhandlungen. Im Meeresschutz müssen wir natürlich unsere Positionen abstimmen, auch innerhalb einer Regierung. All das kostet natürlich auch Ressourcen. Man muss wirklich am Ball bleiben in diesen Verhandlungen. Das können die Binnenländer häufig dann nicht so oder wollen das auch nicht so darstellen, weil sie andere Prioritäten haben. Aber ich denke, das ist ganz normal.
Das Hamburger Hafenkonzert bei Sebastian Unger, dem Meeresbeauftragten der Bundesregierung. Die Schifffahrt weltweit ist ja für einen nicht ganz unerheblichen Teil der CO2-Emissionen und der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zwischen 2 und 4% gehen da so die Schätzungen. Bis 2050, sagt die Weltschifffahrtsorganisation, soll auch die internationale Schifffahrt klimaneutral unterwegs sein. Das ist ein langer Weg und auch ein sehr fernes Ziel. Reicht Ihnen das?
Zunächst erstmal denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass innerhalb der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, das ist ja eine UN-Organisation mit Sitz in London, sich hier geeinigt wurde, diese Klimaneutralität hinzubekommen. Auch das war ein langer Prozess. Es wurde viele, viele Jahre blockiert durch Staaten, die gerade, sag ich mal, dem fossilen Zeitalter nachtrauern, die dort eben auch ihre Profite sehen. All das hat sich auch in der IMO, die ansonsten ja eine Fachorganisation für Seeschifffahrt ist und die sehr, sehr auch fachlich ihre Konventionen berät und beschließt. Da ist sehr, sehr viel Weltpolitik, sehr viel Klimapolitik reingeschwappt in diese Organisation, so muss man es wohl sagen. Deswegen hat es so lange gedauert. Aber der Schritt jetzt ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig, denn er zeigt ganz klar den Pfad, der in der Seeschifffahrt jetzt auch einzuschlagen ist, dass das im Einzelfall schneller gehen kann. Das ist klar, das hoffen wir auch sehr, dass sozusagen die Zeit nicht ausgereizt ist bis dann. Aber wir sehen gleichzeitig auch, denke ich, bei einigen Reedereien wirklich sehr erfolgversprechende Schritte nach vorne. Auch dort ist viel Innovation. Und ich glaube, auch für den Schifffahrts- und Werftenstandort Deutschland besteht hier eine große Chance für zukünftige Wirtschaftsfelder.
Viel Druck gemacht haben da ja auch die Umweltverbände, NABU, BUND und WWF, gerade auch auf die Kreuzschifffahrt, die ja sich versucht, auch so ein weißes Image zu machen. Und dort hat man im Moment das Gefühl, da geht es eher langsamer voran als in der Frachtschifffahrt. Also da werden gerade auch von den in Deutschland aktiven Reedereien die Klimapläne wieder zurückgeschraubt und teilweise werden die langsamer sein als große Frachtschiffreedereien. Haben Sie dafür Verständnis?
Ich habe erstmal grundsätzlich das Gefühl, dass da auch selbst im Kreuzfahrtsektor Interesse besteht, diese Aktivität möglichst nachhaltig, möglichst klimaneutral zu gestalten. Aber es ist klar, das sind Schiffe, die eine unglaubliche Menge an Energie verbrauchen. Es ist ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt. Und leider ist es tatsächlich so, dass hier das Tempo sich ein bisschen zu verringern droht. Das sind Dinge, die natürlich auch wir als Kunden oder jedenfalls die Menschen, die Kreuzfahrten buchen, natürlich in der Handhaben, auch entsprechend zu reagieren und auch durch eigene Konsumentscheidung auch eine Richtung mit vorgeben. Und das gilt für vieles im Meeresschutz insgesamt, sei es so konkret wie in der Kreuzfahrtindustrie, aber bei vielen anderen Konsumentscheidungen. Wir sprachen über Plastik. Wir haben noch nicht gesprochen zum Beispiel über die Nährstoffeinträge in den Meeren. Viel an dem hängt daran zusammen, wie wir uns als Menschen ernähren. All das sind auch Entscheidungen, die wir als Bürger in der Hand haben in unserem täglichen Leben. Der Zustand der Meere ist, muss man wirklich sagen, auch eine Art Indikator, wie nachhaltig oder wie wenig nachhaltig wir an Land leben.
Wenn die Schifffahrt, ich will da mal noch drauf nochmal zurückkommen, wenn die Schifffahrt wirklich klimaneutral werden kann, dann braucht es ja auch grüne Treibstoffe. Da gibt es eine breite Variante und verschiedene Möglichkeiten, die im Moment ausprobiert werden. Man weiß noch nicht so richtig genau, wohin das geht. Ein Thema, was bei uns in Deutschland ja eher so unter dem Radar läuft, ist das Thema Nuklearantrieb. In anderen Teilen der Welt wird das breit diskutiert. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich war jetzt kürzlich bei der Eröffnung der wirklich ganz wunderbaren Ausstellung vom Deutschen Schifffahrtsmuseum im Bangertbau. Das war auch so eine Kindheitserinnerung. Wir kamen darauf, im Schifffahrtsmuseum konnte man wunderbar mit ferngesteuerten Schiffen früher fahren. Und da hat mich damals auch schon immer fasziniert, dass da gab es den Fahrstand des ersten deutschen und ich glaube auch dem einzigen bisher gebauten nuklear betriebenen Schiff, der Otto Hahn. Und dieser Fahrstand ist im Bangertbau auch wieder zu sehen und ich glaube, da gehört er auch hin. Das ist eine Museumstechnologie. Ich glaube nicht, dass es da große Chancen in Zukunft geben wird.
Wir waren gerade ein bisschen global unterwegs in Sachen Schifffahrt. Kommen wir mal zum Meeresschutz vor unserer eigenen Haustür. Stichwort Nationalpark Ostsee. Daraus ist aus meiner Sicht die abgespeckte Version geworden, ein Aktionsplan Ostsee. Warum ist die große Lösung nichts geworden?
Ja, das ist sicherlich aus dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs in Schleswig-Holstein abzuleiten. Aber wenn wir jetzt uns das Ergebnis anschauen, bin ich als Meeresbeauftragter sehr, sehr froh darüber, dass dieser Aktionsplan so verabschiedet worden ist. Da stehen sehr, sehr wichtige und richtige Schritte drin. Ich glaube, gerade in Bezug auf die Schutzgebiete wird man in der Ostsee in Schleswig-Holstein große Fortschritte damit erzielen. Im Endeffekt ist der Name halt anders, es ist kein Nationalpark, aber ich glaube, dass sich mit diesem Aktionsplan eigentlich die gleichen Ziele erreichen lassen werden. Es sind andere Dinge noch dazugekommen, wichtige Punkte zum Beispiel, dass dort die Nährstoffeinträge in die Ostsee reduziert werden sollen, dass man dort eng mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten will. Das ist extrem wichtig. Die Ostsee steht als Regionalmeer in weiten Teilen vor einer ganz, ganz kritischen Situation. Es gibt sich ausbreitende Todeszonen. All das kann man nur ändern, indem man wirklich konkrete Maßnahmen in Bezug auf Nährstoffe ergreift. Da hätte auch ein Nationalpark an der Stelle wenig geholfen, wenn wir nicht diese Maßnahmen durchführen.
Aber vielleicht lassen wir uns mal ein bisschen auf die Genese dieses, ich würde sagen, Dramas zurückführen. Sie sagen, mit dem Ergebnis sind wir jetzt durchaus zufrieden, aber für mich ist das auch so ein Sinnbild für, wie kann man politische Prozesse auch falsch laufen lassen. Also man holt dieses große Schlagwort vom Nationalpark raus, weckt damit natürlich irgendwie Befürchtungen bei vielen Menschen, die sagen so, dann können wir unsere Ostsee nicht mehr nutzen, wir können vielleicht nicht mehr an den Strand, wir können nicht mehr dorthin.
Die Surfer, die Segler zum Beispiel.
Also was ist da in der Kommunikation falsch gelaufen?
Ja, also tatsächlich habe ich da auch mit großem Interesse die Diskussion verfolgt. Ich habe ja auch, wie gesagt, einen guten Teil in Schleswig-Holstein verbracht, 15 Monate während meines Zivildienstes im Wattenmeer, auch damals ein Nationalpark, wo die Diskussion nicht unbedingt immer sehr einfach gelaufen ist, wo es sehr, sehr viel Anfeindung gegen den Nationalpark gegeben hat. Und das hat sich, muss man sagen, radikal geändert. Der Nationalpark an der schleswig-holsteinischen Westküste wird als großer Gewinn gesehen, gerade für den Tourismus. Selbst auf den Nordseehalligen, wo zum Teil wirklich stark gegen den Nationalpark argumentiert und lobbyiert wurde, wird mittlerweile der Naturschutz, die Wattenmeernatur als solche auch damit beworben. Es gibt für das Thema Ringelgänse beispielsweise gibt es jedes Jahr, wird die goldene Ringelgansfeder verliehen. Es werden Ringelganztage organisiert. Das waren alles Dinge, die man früher sehr ablehnend mit dem Nationalpark verbunden hat. Das hat sich an der Westküste radikal verändert. Und ich glaube, man hat angenommen, dass es an der Ostküste, an der Ostsee ähnlich laufen könnte. Und hat vielleicht von Anfang an eine gewisse vielleicht auch Klarheit fehlen lassen, was möglicherweise mit einem Nationalpark Ostsee einhergehen könnte. Ich hatte allerdings ganz klar den Eindruck, dass sehr, sehr viel Fehlinformation auch konkret lanciert wurde. Es wurden auch da Dinge in die Diskussion eingebracht, die so nie vorgesehen wurde. Beispielsweise, dass da schon irgendwelche weitgehenden Verbote in den Schubläden lauerten. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das nur ansatzweise in die Richtung gegangen wäre. Und das hat sich dann in so einem gesellschaftlichen Klima hochgeschaukelt. Ich fände es sehr interessant, da trete ich zurück, ich bin ja Biologe, habe viele Jahre in einem Transformationsforschungsinstitut gearbeitet. Das wäre sehr, sehr interessant, das mal aufzuarbeiten. Was ist eigentlich genau in den Diskursen, an welcher Stelle möglicherweise nicht so gelaufen, wie man sich's hätte gewünscht, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Forschungsarbeit, auch für die Zukunft.
Mein Lieblingsthema, politische Kommunikation, die, wenn sie falsch läuft, ganze Themen platt machen kann.
Was meinen Sie, was kann man vielleicht, ohne dass man diese Forschungsarbeit jetzt schon gemacht hat, was kann man da mitnehmen für zukünftige Projekte, die ähnlich ein großes Projekt vor sich haben?
Ich denke, wo man sehr vorsichtig sein muss, ist, dass man mit Begrifflichkeiten arbeitet. Also zum Beispiel so ein Begriff Nationalpark, der ist eben als Name schon mit unterschiedlichen Vorstellungen aufgeladen. Die einen stellen sich darunter vor, dass das umfangreiche Verbote mit sich zieht. Andere sehen darin eher die Möglichkeit, dass man der Natur wieder den Raum und die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Und ich glaube, wo es darauf ankommt, ist wirklich, dass man sehr, sehr frühzeitig gemeinsam in den Dialog kommt und sich anschaut, worum geht es. Und ich glaube, und das ist eben das, was mich auch im Meeresschutz sehr, sehr tief beeindruckte. Und dass wir eine ganz, ganz starke Überzeugung haben in wirklich breitesten Kreisen in der Bevölkerung, dass wir für den Meeresschutz mehr tun müssen. Anders als vielleicht in der Klimapolitik. Also ich habe noch nie davon gehört, dass es sowas gibt wie einen Plastikmüllleugner oder so. Keiner würde sagen, es ist kein Problem, dass das Zeug da im Meer drin rumschwimmt. Es denken alle, dass wir natürlich unsere Meere nicht so weiter übernutzen dürfen. Keiner möchte gerne umgekippte Ostseebotten haben. Insofern, da ist die Problembeschreibung häufig sehr, sehr eng beieinander. Und daraus dann Momentum abzuleiten, was das bedeutet, wenn wir zum Beispiel meeresfreundliche Landwirtschaft machen, wenn wir also an den Küsten eine Landwirtschaft machen, wo weniger intensiv gearbeitet wird, weniger Nährstoffe in die Bodden kommen oder in die Schlei beispielsweise, wie hier dann sauberes Wasser kreieren. Da haben alle was davon. Die Bauern schaffen wirklich einen wichtigen Wert für die Region. Die Tourismuswirtschaft, die Menschen an den Gewässern genießen sauberes, klares Wasser. Und die Fischer haben auch bessere Fangmöglichkeiten in Zukunft, weil auch gerade nämlich die Überdüngung dieser Meeresgewässer dazu führt, dass wir eigentlich einen ganz, ganz schlechten Zustand unserer Population haben.
Sebastian Unger, jetzt zu einem Thema, was im wahrsten Sinne des Wortes eine Altlast ist. Fast 80 Jahre nach Kriegsende haben wir Unmengen von Munition in Nord- und Ostsee, 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition und ca. 5000 Tonnen chemischer Kampfstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die entweder dort versenkt worden bei Militäroperationen oder danach verklappt worden. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es 80 Jahre dauern muss und dass da unten immer noch so viel vor sich hin rostet und eine wirkliche Gefahr für die Meere, für die Schiffer darstellen. Warum ist da immer noch so viel?
Ja, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und man liest diese Zahlen so relativ abstrakt. Und wenn man es dann wirklich sieht, ich bin auch draußen gewesen mit Forscherinnen und Forschern von Geomar und anderen Instituten. Und wenn man dann die Videobilder sieht, wie dann diese Munitionsberge dort auf dem Grund der Ostsee und der Nordsee liegen, das ist schon unvorstellbar. Und wie Sie sagten, diese Munition rostet so langsam durch, diese Stoffe werden freigesetzt. Und das ist ein solches Problem, dass wir jetzt als Bundesregierung erstmalig überhaupt weltweit dieses Problem so angehen, dass wir die vorsorgliche Bergung dieser Munition in Angriff nehmen. Wir haben hier nicht nur in Deutschland, sondern eben auch nach wie vor geht das in den meisten Ländern der Welt so weiter, ein wenig die Augen davor verschlossen, vor der Größe dieses Problems. Doch Lösungen liegen auf der Hand. Wir haben gerade hier bei uns in Deutschland die notwendige Technologie. Wir haben eine Werft, eine Schifffahrtsindustrie, die sehr innovativ ist, die genau die Technik zur Verfügung stellen kann, um auch in Zukunft großskalig diese Munition zu bergen, zu entsorgen. Und das gehen wir jetzt konkret an.
Wie weit sind Sie da? Also es gibt jetzt bislang Pilotprojekte, die von der Bundesregierung bezuschusst werden, gerade auch in der Ostsee. Wie ist da der Zeitplan? Gibt es eine konkrete Perspektive, wann wir in Ostsee und Nordsee weitgehend munitionsfrei sind?
Also es gibt eine Perspektive des Anfangens, wie Sie genau gesagt haben. Wir haben jetzt in diesem Spätsommer und Herbst begonnen mit ersten Pilotbergungen in der Lübecker Bucht in der Ostsee, wo wir tatsächlich an unterschiedlichen Arten von Munitionsfundstellen testen, welche Technologien funktionieren, was gilt es zu berücksichtigen bei dem Bau einer größeren Bergeplattform in der Zukunft. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die wir nutzen, um dann, und die Ausschreibung, die wurde gestartet, die läuft zurzeit noch, für den Bau einer industriellen Berge- und Entsorgungsplattform, die dann in größeren Mengen Munition bergen kann. Aber auch hier, Sie fragten, wann ist die Munition geborgen? Es sind 1,6 Millionen Tonnen, das ist sehr, sehr viel. Nur bei uns. Es liegt sehr, sehr viel in der Ostsee insgesamt, im Mittelmeer, im Atlantik. Das ist ein globales Problem, vor dem wir stehen. Wir beginnen jetzt erst und es ist klar, dass mit einer Plattform dieses Problem nicht gelöst werden kann.
Um das Ganze noch mal besser zu verstehen, woran hat es denn bisher gelegen? Fehlte das Geld? Fehlte die Technik, die Munition zu heben? Denn kartografiert ist das Ganze ja. Man weiß, wo die Munition liegt.
Es ist sicherlich so eine Mischung aus verschiedenen Punkten, aber es war ausschlaggebend, dass das Problem jetzt angegangen wird, tatsächlich der politische Wille, der sich in dieser Legislatur ergeben hat, sehr stark aus dem Bundestag auch herausgetragen, sehr fraktionsübergreifend. Das ist gerade auch in den Fragen der Finanzierung sehr wichtig. Unser Haushaltsausschuss hat übergreifend tatsächlich, muss man sagen, eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei auch gespielt, dass wir dieses Geld jetzt, wir haben jetzt in dem Sofortprogramm Munition 100 Millionen Euro zur Verfügung. Diese 100 Millionen Euro wurden auch nicht angetastet bei diesen ganzen Spardiskussionen und Sparrunden. Die stehen uns weiterhin zur Verfügung, sodass wir hier dieses große Problem angehen können. Ich denke, man sieht sehr, sehr gut an diesem Beispiel, dass das Thema Meeresschutz häufig ein bisschen außerhalb der tagespolitischen Diskussion, der Profilierung von Parteien, von Politikern steht, sondern hier ist sehr, sehr viel übergreifendes, gemeinsames Tragen, gerade von vielen Fachpolitikern zu sehen. Und das ist sehr, sehr erfreulich und ein Zeichen dafür, dass wir hier, glaube ich, gesellschaftlich und politisch in Deutschland beim Thema Meeresschutz auf dem richtigen Weg sind.
Wir haben viel über Nord- und Ostsee und die Munition dort gesprochen, aber Sie haben es schon angedeutet, das ist nicht nur ein Problem, was vor unserer Haustür ist, sondern was andere Meere haben. Das ist mir so erstmal völlig neu. Warum gibt es das Problem auch im Mittelmeer, im Atlantik? Wie kommt da Munition in großem Maße hin oder wie ist es dahin gekommen?
Ja, das sind unterschiedliche Eintragungswege tatsächlich. Also es gibt über die regionalen Konventionen für die Ostsee, für den Nordostatlantik, also HELCOM und OSPA und für das Mittelmeer, die Barcelona-Konvention, gibt es Erfassungen der Munitionsfundstellen. Die haben also erste Karten erstellt. Und wenn man sich diese Karten anschaut, sieht man wirklich, dass eigentlich fast überall sich diese Munitionsversenkungsgebiete befinden. Das war ein sehr, sehr einfacher Weg nach den beiden Weltkriegen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, Munition loszuwerden, die man nicht mehr brauchte. Das ist also jetzt nicht in erster Linie nur irgendwelche Torpedos oder irgendwie Seeminen, sondern ganz, ganz viel einfach konventionelle Munition, Artilleriemunition, irgendwelche Geschosse von Flugabwehrkanonen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Das brauchte man nicht mehr und man hat es im Meer entsorgt. Man dachte, das ist ein einfacher Weg, dies zu tun. Ein wirklich gigantisches Munitionsversenkungsgebiet findet sich zum Beispiel zwischen Irland und Großbritannien, wo beide Länder nach dem Zweiten Weltkrieg eben sehr, sehr viel Munition entsorgt haben. Und das ist zum Teil eine Praxis gewesen, die noch weit bis in die 60er und 70er Jahre vonstatten gegangen ist.
Ist in anderen Ländern die Aufmerksamkeit auf das Thema auch schon so da, wie wir das in Deutschland haben? Oder haben Sie da auch noch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten?
Bei uns ist schon natürlich die Situation eine besondere dadurch, dass wir dieses Sofortprogramm gestartet haben. Aber was sehr erfreulich ist, dass gerade im Ostseeraum die Erkenntnis sehr, sehr hoch ist, dass hier was getan werden muss. Wir haben auch Deklarationen auf politischer Ebene für den Ostseeraum. Wir haben auch auf europäischer Ebene, die EU hat das Thema auch erkannt. Es gibt Forschungsprojekte, die von der EU finanziert werden, zum Beispiel zur Detektion von Munitionsversenkungsgebieten, von Entwicklung auch von Bergetechnologien. Und wir arbeiten jetzt intensiv daran, auch mit der neuen Europäischen Kommission das Thema Munition im Meer noch stärker auf die europäische Agenda zu setzen, weil wir hier natürlich auf deutscher Ebene Pionierarbeit leisten, aber da bin ich von überzeugt, nur gemeinsam werden lösen können, beispielsweise auch durch enge Kooperation mit unseren Partnern in Frankreich, erhoffe ich mir auch einen guten Schritt voran für diese wichtige Frage.
Sebastian Unger, in diesem Frühjahr hat der Internationale Seegerichtshof von Hamburg eine weitreichende Entscheidung in Sachen Meeresschutz verkündet. Danach ist der Ausstoß von Treibhausgasen eine Form der Meeresverschmutzung und alle Staaten, die das Seerechtsübereinkommen unterzeichnet haben, sind verpflichtet, etwas dagegen zu tun. Das müsste ja eigentlich Wasser auf ihre Mühlen sein, im sprichwörtlichen Sinne. Was bedeutet die Entscheidung für Sie?
Absolut. Der Seegerichtshof hat damit eine ganz wichtige sogenannte Advisory Opinion. Das ist sozusagen der konkrete Begriff hier. Also das ist in dem Sinne kein richterlicher Beschluss, aber eine ganz klare Interpretation des Seerechts, was wir als Staaten hier dann also auch als Interpretation des für uns rechtlichen verpflichtenden Seerechts auch verstehen müssen. Das haben wir natürlich in Europa und in der Bundesregierung ohnehin. Wir sind uns bei den Zielen im Klimaschutz sehr, sehr einig, dass wir hier natürlich auf die Klimaneutralität schnellstmöglich zusteuern müssen. Die Dramatik der Klimakrise ist ja gerade in diesen Tagen nochmal wieder sehr deutlich geworden. Wir haben die Klima-COP, die jetzt gerade begonnen hat. Wir sehen aber gleichzeitig, dass wir nach wie vor steigende Emissionen haben. Das 1,5-Grad-Ziel ist leider nicht in Reichweite, so wie es sein sollte. Und die Leidtragenden sind natürlich insbesondere Staaten im Pazifischen Ozean, in der Karibik, kleine Inselstaaten, die häufig eben auch sehr, sehr ökonomisch sehr, sehr schwach sind, die gar nichts oder ganz, ganz wenig haben zu Schulden kommen lassen bei der Klimakrise, jetzt aber die Leidtragenden sind. Und hier sind wir noch viel deutlicher in der Pflicht, zum einen für den Klimaschutz alles zu tun, was möglich ist, aber gleichzeitig auch zu zeigen und zu sehen, wie wir den Schutz der Meere als ganz wichtigen Alliierten im Kampf gegen die Klimakrise voranbringen können. Und das ist ein Kernanliegen, was wir auch als Bundesregierung haben.
Diese kleineren Inselstaaten hatten den Seegerichtshof auch angerufen. Dort merkt man ja besonders im Südpazifik ganz direkt, was dieser Klimawandel bedeutet. Dort werden Umzugspläne geschmiedet, weil die Bewohner dieser kleinen Inselstaaten natürlich merken, bei steigendem Meeresspiegel werden ihre Inseln im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Ist dieser Prozess überhaupt noch umkehrbar oder ist deren Schicksal besiegelt?
Ich glaube nicht, dass deren Schicksal besiegelt ist. Es ist so, dass natürlich das Klimaregime, die gerade auch der Ozean, ist ein sehr träges System. Das heißt also, auch wenn wir von heute, von einem Tag zum anderen die Emissionen auf Null bringen würden, würde man noch mehrere Jahre die Effekte würden weiter zunehmen und die Situation sich auch weiter sehr, sehr kritisch darstellen. Aber trotzdem denke ich, ist es so, das Brechen des 1,5-Grad-Ziels wird dramatische Auswirkungen haben. Wir werden gerade, was Korallenriffe angeht, einen Großteil der Korallen werden eben die Wärme dieses Ozeans nicht aushalten, werden absterben. Aber eine 2-Grad wärmere Welt, eine 2,5-Grad wärmere Welt wäre noch wesentlich dramatischer. Das heißt, jedes Grad Reduktion, was wir hier erzielen können, ist extrem wichtig. Was wir gleichzeitig tun müssen, und das bringt mich zurück zum Meeresschutz, ist, wir müssen die Meeresökosysteme aber auch stabilisieren gegen die Effekte der Klimakrise. Das heißt, wir müssen sie, wie in der Wissenschaft sagen, wir resilienter machen, widerstandskräftiger. Wir müssen dafür sorgen, dass die negativen Einflüsse, die wir ja jetzt haben, durch Überfischung, durch Nährstoffeinträge, durch die Verschmutzung der Meere, all das wirkt sich schlecht auf diese Lebensräume aus. Die Klimakrise kommt als zusätzlicher Stressor jetzt noch hinzu und dem müssen wir entsprechend entgegenwirken. Das heißt im Umkehrschluss, dass Klimaschutz und Meeresschutz wirklich ganz, ganz eng in beide Richtungen zusammen agieren müssen und können. Die Ozeane sind auf der einen Seite Leidtragende der Klimakrise. Sie können uns aber auch dabei helfen, die Klimakrise zu bekämpfen. Und sie tun das bisher, ich will mal sagen, pro bono. Sie leisten einen Großteil der Abpufferung der zusätzlichen Wärme, die die Menschen auf dem Planeten schon erzeugt haben. Sie binden einen großen Teil der Treibhausgase. All das wird in Zukunft immer weniger möglich sein. Die Kapazitäten des Ozeans sind erschöpft. Wir müssen aber dafür sorgen, dass der Ozean auch und die Meere auch in Zukunft diese Rolle einnehmen können.
Vielleicht können Sie uns da mal kurz einen Einblick geben oder ein Beispiel bringen. Also das ist noch ein bisschen abstrakt, wie Sie das gerade schildern. Ja. Ist der Technik ein Hebel, um den Ozean wieder mehr Möglichkeiten zu geben, diesen Pufferfunktion wahrzunehmen? Ich meine, wir reden über Dinge wie zum Beispiel CO2-Verpressung im Meeresboden, was sehr umstritten ist, zusätzliche Riffe oder was? Woran denken Sie bei solchen, ich sag mal, Hilfestellungen für die Ozeane?
Ich denke zunächst erstmal daran, dass wir dem Ozean erstmal die Möglichkeit wiedergeben müssen, auf natürliche Art und Weise CO2 zu binden. Und wir haben großflächige, natürliche CO2-Sengen in den Meeren, beispielsweise in sehr schlickreichen Gebieten wird in dem Sediment, in diesen feinen Stoffen, die auf dem Meeresboden landen, wird sehr, sehr viel Kohlenstoff gebunden. Und dieser Kohlenstoff muss möglichst dort unten bleiben. Wenn wir mit Schleppnetzen darüber trawlen, wirbeln wir diese Sedimente wieder auf, CO2 wird freigesetzt. Wir haben natürliche Speichersysteme in den Meeren. Das sind zum Beispiel Mangrovenwälder. Das sind Seegraswiesen, die es auch bei uns in der Ostsee und in der Nordsee gibt. Dort wird CO2 in den Wurzelsystemen gespeichert. Diese helfen uns dabei, natürlich CO2 festzulegen. Gleichzeitig sind dies Lebensräume, die eine sehr große Artenvielfalt mit sich bringen. Das heißt, es ist eigentlich ein Win-Win für den Schutz der Artenvielfalt und für den Schutz des Klimas und letztlich auch eine sehr, sehr gute Situation. Wir sprachen darüber, saubere Meere sind wichtig, auch für die Fischerei, sind auch wichtig für die Tourismusindustrie. Das heißt, wir können da eigentlich nur gewinnen, wenn wir unsere Meere hier intakt halten.
Aber das Thema CO2-Verpressung im Meeresboden, Carbon Capture, da höre ich so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, da sind Sie nicht so ganz entschieden oder haben Sie da eine klare Position? Schleswig-Holstein will das ja mal überlegen, Dänemark ist da schon voran, in Norwegen gibt es ganz konkrete Projekte. Wie sehen Sie das für Deutschland?
Genau, beim Thema CCS, da geht es ja darum, nicht vermeidbare CO2-Emissionen im Untergrund zu speichern. Das sind beispielsweise Emissionen, die perspektivisch dann aus der Zementindustrie abgeschieden werden können. Das sind Emissionen, die man dann im Untergrund verpressen möchte. Und das wird bisher in zum Beispiel Norwegen in alten ausgebeuteten Gasfeldern gemacht. Und Plan ist jetzt so auch ja Beschlusslage der derzeitigen Regierung, dass wir in der Nordsee dann auch in bestimmten Gesteinsschichten, die dann dieses CO2 dauerhaft und sicher abschirmen sollen, zu verpressen. Insofern, das macht man natürlich in den Meeren, weil dort draußen diese Gesteinsschichten zu finden sind. Man macht es aber auch dort, weil an Land der Widerstand natürlich in der Bevölkerung gegebenenfalls sehr groß wäre. Keiner möchte solche CCS-Speicher in seiner Nachbarschaft haben. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Sorgen vor solchen Mikrobeben und sowas in der Art. Das ist ein Grund, weshalb man natürlich dort auch in die Nordsee rausgehen will. Wir haben uns ganz stark dafür eingesetzt und konnten das auch im gegenwärtigen Gesetzentwurf so durchsetzen, dass Meeresschutzgebiete völlig ausgeschlossen sind von solcher CCS-Technologie, auch außenrum mit einem deutlichen Puffer, noch um zum Beispiel Lärmeinträge durch seismische Untersuchungen und so etwas auf die Meeresumwelt zu verhindern. Insofern, aus Sicht des Meeresschutzes schaut man so ein bisschen hin und her gerissener drauf. Klimaschutz ist eine ganz, ganz zentrale Grundbedingung für den Schutz der Meere. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir auch hier das Ökosystem nicht durch Klimaschutzmaßnahmen gefährden, unterminieren und damit ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten.
Der Reichtum unserer Ozeane weckt seit jeher Begehrlichkeiten. Früher hat man in großem Stile Wale gejagt, bis sie kurz vorm Aussterben waren. Heute denkt man über die Ausbeutung des Meeresbodens nach, Stichwort Tiefseebergbau. Man ist inzwischen technisch in der Lage, zum Beispiel Manganknollen abzubauen. Was sagt Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte, zum Tiefseebergbau? Zulassen, weil wir Rohstoffe brauchen, oder eher einschreiten dagegen?
Ja, wir haben uns hier als Bundesregierung sehr klar und auch sehr früh positioniert in der sogenannten Internationalen Seebodenbehörde. Das ist die zuständige internationale Organisation, die sich um diese Manganknollen, die ja auch in diesen Gebieten jenseits der Hoheit von Staaten befinden, aber auch andere Vorkommen von mineralischen Ressourcen. Da haben wir uns sehr, sehr deutlich positioniert, dass wir, solange es keine ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse zum einen über die möglichen negativen Auswirkungen, aber auch über das Verständnis generell dieser faszinierenden, hochartenreichen und diversen Lebensräume dort Bis wir diese Kenntnis nicht haben, können wir keine Anträge für den Tiefseebergbau unterstützen. Und wir fordern auch andere Staaten auf, so eine Position zu vertreten. Wir nennen das eine vorsorgliche Pause, andere nennen das ein Moratorium. Aber es geht darum, dass wir hier sagen, wir wissen zu wenig. Wir brauchen auch ohnehin erstmal ein wirklich robustes, vorsorgeorientiertes Regulierungssystem unter dem Dach dieser internationalen Seebodenbehörde. Das haben wir bisher noch nicht. Das wäre die mindeste Grundvoraussetzung. Aber auch zweifeln wir, dass wir bis dann auch genügend Wissen über diese Lebensräume haben.
Der Umweltaspekt in Sachen Tiefseebergbau ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, wem gehört eigentlich das Meer, diesseits und jenseits der Hoheitsgebiete? Muss man sich da nicht erstmal politisch zusammensetzen? Denn wenn da in großem Stile jeder kommt und das Meer maximalst ausbeutet, das kann ja nicht gut sein.
Das ist richtig, und das ist auch eins der wirklich ganz faszinierenden Kapitel im Meeresschutz oder in der Meereszusammenarbeit, dass wir laut Seerechtsübereinkommen, das ist ja diese Verfassung, wenn man so will, die Bibel für die Art und Weise, wie wir gemeinsam als globale Gesellschaft mit den Meeren umgehen wollen, laut Seerechtsübereinkommen sind diese mineralischen Ressourcen dort das gemeinsame Erbe der Menschheit. Sie müssen zum Wohle der Menschheit verwaltet werden. Und wir reden nicht nur von der gegenwärtigen Generation, sondern auch von zukünftigen Generationen. Es geht also darum, diese Ressourcen, so sie denn mal ausgebeutet werden sollten, die ökonomischen Gewinne daraus auch nach einem gerechten und transparenten Verfahren auf die Menschheit zu verteilen. Wie das geschehen soll, ist noch weitgehend offen. Daran sieht man auch, vor was für Herausforderungen man auch in der Diskussion in dieser internationalen Seebodenbehörde steht. Denn es muss nicht nur darum gehen, wie können wir Umweltregulierungen kreieren in einem Kontext, wo wir diesen Raum bisher kaum verstanden haben. Das muss man immer noch mal sagen. Zum Beispiel irgendwelche Grenzwerte für Effekte von Aktivitäten, die wir natürlich an Land bei Umweltverträglichkeitsprüfungen leicht ziehen können oder auch in unseren Küstengewässern. All das geht dort unten bei mehreren Kilometern Wassertiefe, wo wir die Lebensräume kaum verstehen, eigentlich bisher nicht. Und die zweite Frage ist dann eben eine sehr, sehr, ich finde es erstmal als Governance-Forscher ursprünglich auch, als Biologe ganz, ganz spannend. Wie würde man dann eigentlich das hinbekommen, sich zu einigen auf so einen Rahmen, wie man dann die Gewinne so einer Bewirtschaftung, wie kann man sie miteinander teilen? Ist es überhaupt das, wo es drauf ankommt, sondern ist es eigentlich nicht vielmehr die biologische Vielfalt dort unten zu schützen? Auch die Funktion dieser Räume für den Klimaschutz, ist es nicht eigentlich das, was wir mit dem gemeinsamen Erbe der Menschheit gemeint haben, als das Seerechtsübereinkommen verhandelt worden ist? All das sind Fragen, die wir nicht so einfach entscheiden können. Dieser Tiefseebergbau hätte wahrscheinlich unwiederbringliche Schäden für diese Ökosysteme dort unten. Und deswegen unsere klare Haltung hier als Bundesregierung, erstmal das Stoppschild hochzuhalten.
Das haben Sie in diesem Sommer getan, als die Seebodenbehörde getagt hat. Und es gab ja eigentlich keinen richtigen Kompromiss, keine richtige Entscheidung. Also ob man jetzt Genehmigung erteilt oder nicht. Wie ist da der Stand? Wie geht es da weiter? Gibt es da einen Zeitplan?
Ja, es gibt eine Klausel im internationalen Seerecht, die die Lage so ein wenig verkompliziert. Es ist so, dass wenn ein Staat der Vereinten Nationen eben in der internationalen Seebodenbehörde den Antrag stellt, dass sie auf Grundlage des vorhandenen Regelwerkes mit der Ausbeutung der Tiefseeressourcen beginnen will, dass dann innerhalb von 2 Jahren darüber entschieden werden muss, ob der Abbau starten kann. Und das hat der kleine Inselstaat Nauru gemacht, gemeinsam in einer Partnerschaft mit einem kanadisch-amerikanischen Bergbauunternehmen, The Metals Company. Diese Frist ist mittlerweile abgelaufen. Das heißt, es kann jederzeit ein solcher Antrag eingereicht werden. Und dann müsste die Seebodenbehörde auf Grundlage des, man muss dann sagen, nicht vorhandenen, wir haben kein vereinbartes Regelwerk, entscheiden, ob dieser Antrag angenommen wird oder abgelehnt wird. Das kann sie aber auch. Sie kann ihn auch ablehnen. Das heißt, da ist kein automatischer Pfad, dass jetzt auf jeden Fall der Bergbau beginnen wird. Und wir würden als Bundesregierung und so auch viele, viele Partnerländer diese Art von Bergbau auf jeden Fall ablehnen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, es kann sein, dass wir in einigen Monaten, einigen Jahren wirklich das erste Mal das sehen werden, dass Meeresbodenschätze ausgebeutet werden und das quasi auch legal ist.
Das würde sehr davon abhängen, ob diese Entscheidungen in der Seebodenbehörde fallen werden. Wie gesagt, da sind Staaten wie Deutschland, Frankreich, Chile, Spanien, viele Länder, die sich da in einer Allianz zusammengetan haben, stehen davor. Es wurde jetzt auch in diesem Jahr eine neue Generalsekretärin bei der Internationalen Seebodenbehörde gewählt, eine brasilianische Meereswissenschaftlerin, die mit sehr, sehr viel Kenntnis und sehr, sehr viel auch eigenständiger, deutlicher Bekenntnis zu guter Governance, zu gutem Regierungshandeln diese Organisation führt. Insofern bin ich eigentlich optimistisch, dass uns gelingen wird, hier den Pfad in eine vorsorgeorientierte Richtung weiter zu beschreiten. Lassen mich vielleicht noch hinzufügen, dass ganz wichtig auch ist, dass viele globale Industrieunternehmen, Automobilhersteller, IT-Unternehmen, viele Unternehmen, die also gerade diese mineralischen Ressourcen möglicherweise brauchen könnten, von sich aus sagen, sie werden das nicht machen, sie werden keine Tiefseemineralien nutzen für ihre Herstellung. Das war ein ganz, ganz deutliches, sehr, sehr sichtbares Zeichen auch gegen den Tiefseebergbau.
Sebastian Unger, lassen Sie uns zurückkommen auf die aktuellen politischen Ereignisse in diesen Tagen. Seit einer Woche läuft die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Die steht ja nicht unter den allerbesten Vorzeichen. Die Lage ist schwierig. Zum einen ist der Austragungsort, das Austragungsland durchaus umstritten. Zum anderen hat keiner der Länder so richtig Geld. Und außerdem ist Trump gewählt, der angekündigt hat, aus dem Pariser Klimaabkommen wieder auszusteigen. Wie blicken Sie als Meeresbeauftragter der Bundesregierung dahin? Nach Aserbaidschan?
Ich schaue nach Aserbaidschan zum einen mit einer Hoffnung, dass wir hier für den Klimaschutz trotz der ganz, ganz schwierigen globalen Lage Schritte machen können für die Bekämpfung der Klimakrise. Und dennoch haben Sie völlig recht, die Vorzeichen sind extrem schwierig. Die globale Lage, gerade nach der Wahl von Donald Trump, sind sehr, sehr schlecht. Wir sehen aber auch, und das hat so einen Funken Hoffnung in mir wieder geweckt, auch andere Länder, die jetzt hier wieder in die Führungsrolle eintreten. Zum Beispiel hat Großbritannien gerade, der britische Premier, hat sehr, sehr ambitionierte Ziele im Klimaschutz verkündet. Und die Hoffnung ist, dass natürlich in der Situation es Länder immer mehr wieder gibt, die auch mit solchen ambitionierten Zielen und Schritten auch in diese Lücke reintreten und auch zeigen, wie es gehen kann.
Hoffen Sie auf ein wirkliches, praktisches Ergebnis, auf ein Schlusskommuniqué, wo wirkliche Handlungsempfehlungen drinstehen? Oder wie wird das ausgehen? Die Konferenz dauert 2 Wochen, wird also Ende nächster Woche zu Ende gehen. Wie ist Ihre Hoffnung?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Solche COPs sind ja auch immer Arbeitssitzungen, wo die Staaten zusammenkommen, um wirklich verschiedene Dinge miteinander zu vereinbaren. Insofern ist es auch immer schwierig, am Ende so eine große Linie drunter zu ziehen, sagen, es war ein Misslingen oder es war ein Riesenerfolg. Es ist häufig so, dass das Glas halb leer oder halb voll ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass solche COPs, auch wenn sie in Kritik geraten, das sind ja immer wieder Riesenveranstaltungen mit sehr, sehr vielen Leuten, sie sind das Instrument, was wir haben, um beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten. Der Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Die kann man auch wie im Meeresschutz nicht durch einzelstaatliches Handeln ersetzen. Gleichzeitig, so eben die Logik des Pariser Übereinkommens, hängt es daran, dass Staaten bei sich zu Hause die Reduktionsziele auch erfüllen. Das muss geschehen. Das hängt an dem Handeln von einzelnen Staaten ab. Im Fall der USA ist natürlich unsere Hoffnung, dass die Bundesstaaten hier auch in die Lücke springen. Gerade eben solche Staaten wie Kalifornien haben sehr ambitionierte Klimaschutzziele. Das wird sicherlich auch noch weiter tragen, eine ganze Weile, und auch hoffentlich gerade so ein großes Land wie die USA hier mit an Bord halten. Aber das ist natürlich auf lange Sicht auf keinen Fall ausreichend. Wir sehen gerade jetzt, wir sagten, dass die Emissionen weiter steigen, wobei wir eigentlich auf genau in die andere Richtung uns fortbewegen müssten.
Wir hatten in Hamburg vor wenigen Wochen eine große Nachhaltigkeitskonferenz, eine internationale Nachhaltigkeitskonferenz, die auch von der Bundesregierung mit unterstützt wurde und vom UN-Entwicklungsprogramm. Und der Haupttenor war danach: Eigentlich wissen wir alles über den Klimawandel. Wir sind auch klar, was den Pfad angeht, um möglichst die Emissionen zu reduzieren. Es geht eigentlich um die Umsetzung, und da hapert es. Also wie weit ist das letztendlich, solche großen Konferenzen wie jetzt in Baku zu veranstalten, noch sinnvoll? Müsste man nicht viel mehr in konkrete Einzelprojekte und, ich sag mal, die mühsame Feldarbeit gehen?
Ich glaube, beides ist notwendig. Sicherlich ist die Kritik, um nochmal auf die Klimakonferenzen zurückzukommen, auch gerechtfertigt, müssen das wirklich immer so viele Leute sein. Aber es ist so, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, dass es bei diesen Konferenzen häufig zwei Elemente gibt. Es gibt zum einen diesen Verhandlungsstrang, wo wirklich die Staaten miteinander ringen, auch wirklich sehr, sehr intensive Verhandlungen Tag und Nacht quasi führen. Und dann gibt es rundherum eine riesige, man muss sich das vorstellen, fast wie eine Messe, wo Dialog stattfindet, Diskussion und so weiter. Auch das ist häufig wichtig, weil man da natürlich in Kontakt tritt, viele Projekte anbahnen kann, die wir eben brauchen, um in der Fläche viele Maßnahmen voranzubringen. Aber ob das immer in dieser Größe und in dieser Regelmäßigkeit so stattfinden muss, darüber kann man sich streiten. Solche Konferenzen, wie jetzt die Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg angeht, sind auch wichtige Orte, wo man zusammenkommt, wo man Ideen entwickelt, die voranbringen kann, was die Umsetzung konkret angeht. Es ist eben auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Man kann das nicht abkoppeln und sagen, die Politik soll jetzt mal machen, sondern es ist etwas, was wir wirklich in die Breite der Gesellschaft reintragen müssen. Dafür braucht man Dialog, dafür braucht man Austausch. Gerade die Nachhaltigkeitsziele, die ja viel breiter sind als Klimaschutz, die ja quasi alle Bereiche des menschlichen Handelns umfassen, sind zwingend davon abhängig, dass wir das reintragen in die Bevölkerung, in die unterschiedlichen Politikthemen. Und dafür braucht es auch Orte des Dialogs.
Sie selbst arbeiten an einer Meeresstrategie, die Sie im nächsten Jahr in einer zweitägigen Veranstaltung vorstellen wollen. Das Ganze soll Anfang Mai stattfinden. Nun könnte es ja sein, wir haben Anfang Mai noch keine neue Regierung. Macht Ihnen das einen Strich durch die Rechnung oder ist es unabhängig davon?
Also wir sind natürlich auch jetzt dabei, uns zu sortieren. Das kam für uns, sag ich mal, überraschend, dass jetzt dann doch die Ampel so zu diesem Zeitpunkt aufgehört hat zu existieren, muss man sagen. Das Licht ausmacht, genau. Wir haben aber beim Meeresschutz eine Agenda, die unabhängig ist, natürlich von politischen Wahlen, von parteipolitischen Prioritäten. Die Dringlichkeit ist extrem hoch. Und das, was sehr schön ist, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr starke, ich will es mal sagen, Meeresschutz-Community, die sich zusammensetzt aus natürlich der ganz starken Meeresforschung in Deutschland, an unseren Küsten, vielen Verbänden, sei es zum einen aus der Seite der Naturschutzverbände, aber auch der erneuerbaren Energien, der Offshore-Windenergie. Viele auch gerade, wir sprachen schon über die Schifffahrt, Reedereien und andere Akteure sind intensiv dabei, viele, viele tolle Projekte und Initiativen für den Schutz der Meere voranzubringen. All das kann nicht warten, all das soll nicht warten. Und deswegen werden wir auch mit der Arbeit hier bei uns im Ministerium jetzt nicht aufhören, sondern unseren Kurs hier weiterfahren.
Sie haben es angesprochen, es ist eine breite Basis letztendlich da. Wie wichtig sind dann auch solche mal persönlichen Leuchttürme? Wir haben viele Akteure, die, ich sag mal, Feldarbeit machen, Wissenschaftler, aber die Vermittlung von Wissen über die Meere ist ja noch das andere. Dann fällt uns aus vielen Jahrzehnten natürlich so jemand wie Arvid Fuchs aus, der ja kein Biologe ist oder kein Wissenschaftler. Es gibt solche Leute wie gerade zum Beispiel Boris Herrmann, der Segler, der unterwegs ist und der seine Aufmerksamkeit auch nutzt, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie wichtig sind solche, ich sag mal, Vorbilder?
Absolut. Und gerade die beiden, die Sie angesprochen haben, sind, finde ich, sehr, sehr gute Beispiele. Mit Boris Herrmann, mit Arvid Fuchs sind wir auch in einem engen Austausch. Das sind wirklich Fürsprecher für den Meeresschutz. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Ich denke an Leute wie Antje Boetius. Gerade in der Wissenschaft gibt es sehr, sehr viele hervorragende Kommunikatorinnen, die genau das können, worum es uns hier heute ja auch drum geht.
Wie tragisch ist es eigentlich, dass Antje Boetius nach Kalifornien geht?
Das ist für die deutsche Meeresforschung natürlich ein großer Verlust. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben das Tolle auch beim Meeresschutz, auch in der Meeresforschung, dass wirklich an allen Enden des Ozeans engagierte Leute sitzen, man wirklich eng miteinander zusammenarbeitet. Das Meer verbindet uns. Und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass der Kontakt auch mit Antje sehr, sehr eng bleiben wird und wir eng zusammenarbeiten werden. Aber schade ist natürlich, dass sie geht.
Was wir mitnehmen aus diesem Gespräch, wir sind am Ende dieses Hamburger Hafenkonzerts, ist, dass das Stichwort Meeresschutz, Meeresforschung ein weites Feld ist, auf dem es noch viel, viel zu tun gibt. Und was ich auch mitnehme, ist, dass im Schatten einer relativ gelähmten Bundesregierung die Arbeit weitergeht. Stichwort Meeresstrategie. Wir sind gespannt auf nächstes Jahr. Vielen Dank, Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte der Bundesregierung.
Vielen Dank.
Das Hamburger Hafenkonzert heute zu Gast in Berlin. Wir waren zu Gast beim Meeresbeauftragten der Bundesregierung, Sebastian Unger.
In der kommenden Woche sind wir im Hafenreport, unter anderem im Museumshafen Övelgönne. Dort wird das neue Besucherzentrum eingeweiht. Schwerpunkt außerdem die Arbeit der Lotsen an Nord- und Ostsee. Eine neue Ausbildung soll das Nachwuchsproblem bei den Lotsen lösen helfen. Wie genau das aussieht, dazu mehr hier im Hamburger Hafenkonzert.
Tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.